Der Streit in der Ampel eskaliert. Christian Lindner hat mit einem neuen Papier für die maximale Provokation gesorgt. Die Axt an Klimaschutz, Rente und Bürgergeld, das ist weder für Grüne noch für SPD irgendwie tragbar. Im Spiegel-Spitzengespräch hat er jetzt Hintergründe und Einblicke dazu geliefert, wie es zu diesem Papier gekommen ist. Und man merkt, wie krass das Tischtuch zwischen ihm und Robert Habeck zerschnitten ist. Und damit hi und herzlich willkommen bei Geld für die Welt. Ich bin Maurice und in diesem Video schauen wir auf das Spiegel-Spitzengespräch zwischen Markus Feldenkirchen und Christian Lindner. Es geht unter anderem um das neue Lindner-Papier. 18 Seiten, auf denen Lindner Sachen fordert, die wirklich für SPD und Grüne absolute No-Gos sind. Ja? Also, das Ziel, Klimaneutralität zu erreichen, 5 Jahre aufzuschieben. Das Heizgesetz, 5 Jahre aufzuschieben. Den Kohleausstiegstermin zu streichen, den Klima- und Transformationsfonds abzuschaffen, Flottengrenzwerte für die Automobilindustrie zu streichen. Das alles ist für die Grünen ein absolutes No-Go. Für die SPD wiederum ein No-Go, Bürgergeld beispielsweise zu senken, Wohnkosten zu pauschalieren, das Tariftreuegesetz zu unterlassen und vieles mehr. Außerdem will Christian Lindner höhere Abschläge für diejenigen, die vor ihrem Renteneintrittsalter in Rente gehen und das Renteneintrittsalter weit über 67 Jahre hinaus erhöhen, also de facto die Renten kürzen. Das alles und vieles mehr für SPD, für Grüne und tragbar. Ich habe en Detail analysiert, was es mit dem Papier auf sich hat. Und zwar im Geld für die Welt Newsletter hier, Lindner Papier, mehr Provokation geht nicht. Was genau Lindner alles fordert und was davon zu halten ist. Dazu ja noch die Unternehmenssteuersenkung und den Soli und einiges zum Haushalt. Alles hier en Detail zusammengefasst und analysiert. Wenn euch das interessiert, Link ist eingeblendet und in der Videobeschreibung, checkt das gerne aus. Übrigens könnt ihr mich und meine Arbeit über den Geld für die Welt Newsletter auch unterstützen, wenn ihr das denn unterstützenswert findet. Als unabhängiger Autor und YouTuber bin ich auf zahlende Leser und Zuschauer natürlich angewiesen. Damit würde ich aber sagen, sind wir bereit, ins Spiegel-Spitzengespräch zu springen und uns die Einblicke und Hintergründe zu diesem Papier und dem Streit in der Ampel mal von Christian Lindner erklären zu lassen.
Blicken wir nach vorne. Haben Sie am 9. März nächsten Jahres schon etwas vor?
Was ist das für ein Wochentag?
Das ist ein Sonntag und
wer wird da nicht in Hamburg gewählt?
Richtig. Und ja, es gibt hier die Spekulation im Berliner Regierungsviertel, dass dies der Tag der Neuwahlen ist. Auf einer Skala von 1 bis 10. Wie wahrscheinlich ist das?
An solchen Spekulationen will ich mich gar nicht beteiligen, weil ich mich an Sachfragen orientiere.
Haben Sie denn von diesem Gerücht schon gehört?
Ich lese ja auch FAZ und Bild und Süddeutsche und Rheinische Post. Und deshalb natürlich nehme ich solcherlei Spekulationen wahr, aber sie beeinflussen nicht.
Ja, mal interessant auch, weil man nebenbei erklärt, was er so liest, medial. Und es ist also natürlich ein sehr konservativer Einschlag. Ja, die Rheinische Post, die Bild, die FAZ, alles piekonservativ. Bei der Süddeutschen hat man meist manchmal, oder hat man einen Gemischtwarenladen, da gibt es so den ein oder anderen progressiven Ausreißer. Süddeutsche lese ich auch hin und wieder sehr gerne, aber im Schnitt natürlich sehr, sehr konservativ. Ja? Also er hätte natürlich auch beispielsweise die Zeit erwähnen können, die liest er offensichtlich nicht. Er hätte den Spiegel, wo er jetzt zu Gast ist, erwähnen können, den liest er offensichtlich nicht. An dem hat er auch einiges zu kritisieren, wie man nachher im Gespräch noch merken wird.
Denn ich orientiere mich an Sachfragen. Das sind in diesen Wochen 3. Erstens, schaffen wir es, unser Land wieder auf den wirtschaftlichen Erfolgspfad zu führen? Und wie? Es gibt ja 2 unterschiedliche Denkschulen, wie das gelingen kann. Ich glaube, nur eine verspricht Erfolg, aber diese Diskussion wird geführt in der Wirtschaft, in der Wirtschaftswissenschaft, in der Politik, übrigens auch im Kabinett. Das zweite Thema ist selbstverständlich der Haushalt. Das Datum liegt ja fest. Zum 1.1. des nächsten Jahres brauchen wir einen neuen Bundeshaushalt.
Und der muss bis spätestens Ende November gefunden sein.
So ist es. Also insofern haben
Fun Fact dazu, als 1982 Otto Graf Lambsdorff als FDP-Wirtschaftsminister in der FDP-SPD-Koalition, eine sozialliberale Koalition, als der damals das heute berühmte Lambsdorff-Papier geschrieben hat, was Ähnliches zu dem, was Lindner fordert, ja, also Kürzungen im Haushalt, Einschnitte im Sozialstaat, Deregulierung und Steuersenkung für Konzerne und Gutverdiener, hat die damalige Koalition noch einen Monat gehabt, um zu leben und ist danach zerbrochen. Deswegen ist dieses Lambsdorff-Papier als Scheidungsurkunde in die Geschichte eingegangen. Lindners Papier könnte jetzt das Lambsdorff 2.0-Papier sein und die vier Wochen passen auch recht gut, denn in der Woche rund um den 28. November, da sind die Haushaltsberatungen, die finalen, da soll der Haushalt abgeschlossen werden. Das ist jetzt ungefähr ein Monat von heute und da wird sich spätestens zeigen, wer sich durchsetzen kann. Kaum vorstellbar, dass Christian Lindner, der mit diesem Papier die Latte so hochgehangen hat, akzeptieren würde, dass nichts davon umgesetzt würde. Und andersrum natürlich auch für die Grünen. Heißt, die Uhr tickt, ja, rückwärts von einem Monat. Und mal schauen, ob Christian Lindner den Lambsdorff-Move auch durchzieht.
Haben wir da eine Aufgabe? Und zum Dritten, ich wünsche mir noch weitere Maßnahmen bei der Eindämmung der irregulären Migration nach Deutschland, weil die Menschen das Gefühl haben, dass ihre Sicherheit durch ungeordnete Einwanderung in den vergangenen Jahren beeinträchtigt ist. Und da spricht ja auch vieles dafür. Zugleich sind das auch Mittel, die im Haushalt gebunden sind, die wir besser einsetzen können als für einen mangelnd treffsicheren Sozialstaat. Also das sind drei große Themen von grundlegender Bedeutung auch für die weitere Entwicklung unseres Landes. Und hier muss eine Regierung Lösungen erarbeiten und umsetzen. Ja. Und daran, ich sage es noch einmal, messen die Menschen eine Regierung, eine Koalition. Und das ist ja auch unser Selbstanspruch, dass wir liefern wollen.
Wir wollen, die Wahl in Hamburg ist übrigens am 2. März. Das wäre eine Woche vor diesem spekulativen Neuwahltermin. Lassen Sie uns doch gleich mal zu Beginn mit ein paar Gerüchten aufräumen, die hier in Berlin kursieren. Ich gebe zu, sie werden vor allem von Sozialdemokraten und Grünen dieser Tage gestreut. Aber vielleicht wollen Sie da mal klar was zu sagen. Also, dass eben unterstellt wird, am 9. März sei das Datum für Neuwahlen und bei Ihnen in der FDP oder in der Führung zumindest schon beschlossene Sache.
Ach, das ist unernst, Herr Feldenkirchen. Also ich mag solcherlei Gerüchte ungern kommentieren. Mhm. Jedenfalls ist es alleine deshalb auch schon substanzlos, weil über den Termin auch im Falle, dass sie stattfindet, einer Neuwahl nicht das FDP-Präsidium entscheiden würde. Also insofern, selbst die Spekulation ist nicht einmal kreativ vorgetragen. Und insofern ist mein Vorschlag für unser Gespräch, dass wir uns mit den Dingen beschäftigen, von denen ich annehmen darf, dass sie auch die Zuschauerinnen und Zuschauer betreffen. Nämlich, wie geht's weiter in diesem Land?
Ich habe so viele Inhalte noch parat, da wird Ihnen ganz schummrig werden.
Nein,
das zieht sich übrigens durchs Gespräch. Christian Lindner beschwert sich permanent über die Fragen und tut so, als würde es ihm nur um die Sachfragen gehen. Ja, nicht um die Fragen, die seine Person oder die Koalition betreffen oder solche Gerüchte beispielsweise. Er sei nur ganz staatsmännisch, ja, und staatstragend an Sachfragen interessiert und übt dabei immer wieder recht scharfe Medienkritik.
Ich bin sicher, dass nicht.
Dass Sie es darauf anlegen, von Olaf Scholz rausgeschmissen zu werden, ist eine weitere Erzählung. Was entgegnen Sie darauf?
Ich sage Ihnen noch einmal, ich stehe für solche spielerischen Sachen bei wirklich allem Verständnis für jede Frage ungern zur Verfügung, weil ich auch selber keine Freude daran habe. Wir sind in einer ernsten Situation in unserem Land und ich finde, dass es auch eine Aufgabe für den politischen Journalismus ist, die Ernsthaftigkeit durch Debatten zu begleiten, die argumentativ sind und nicht mit oberflächlichen Gerüchten von ein paar Leuten in Berlin-Mitte, die sich nicht für Inhalte interessieren wollen und deshalb nur solche Metadebatten führen.
Finden Sie das? Ehrlicherweise muss ich sagen, Christian Lindner hat hier einen Punkt. Mich nervt das auch, dass das Lieblingsthema der Journalisten ist, oh Gott, streitet die Ampel oder zerbricht die Ampel? Und viel weniger über die Inhalte zu sprechen. Ja, beispielsweise, was steht jetzt da genau in dem Lindner-Papier? Was würde das bedeuten? Ist das gut oder schlecht für die Wirtschaft? Ja, darüber wird jetzt viel weniger gesprochen als diese Metadebatte, oh Gott, provoziert Lindner den Rauswurf? In Klammern, ich glaube schon, dass Christian Lindner den Rauswurf provoziert, denn also Die FDP leidet am meisten, würde ich sagen, unter dieser Koalition, wenn man sich die Umfragewerte anschaut. Es ist aber klar, wenn die FDP das selbst beendet, ja, der Verräter ist immer unbeliebt. Und deswegen versucht Christian Lindner, die Hürden für die anderen immer höher zu setzen, um das noch weiterzuführen, damit vielleicht Robert Habeck oder Olaf Scholz es beenden. Wobei Olaf Scholz da, glaube ich, der falsche Ansprechpartner ist. Der lässt sich nämlich nicht provozieren. Der hält extrem viel aus. Und womöglich sind es da eher die Grünen. Es passt aber auch nicht zu Robert Habeck so wirklich, so etwas aufzugeben. Man merkt das jetzt auch an den unterschiedlichen Papieren. Das Papier, was Robert Habeck geschrieben hat, hier mit Deutschlandfonds, Mehrwertsteuer auf Strom runter, Industriestrompreis etc., das verfolgt einen ganz anderen Ton, aber auch Ansatz als das von Christian Lindner. Robert Habeck versucht quasi auf die roten Linien von SPD und FDP Rücksicht zu nehmen. Zum Beispiel, dass er eben keine Reform der Schuldenbremse voraussetzt, sondern sagt, Deutschlandfonds machen wir neben der Schuldenbremse. Ja? Christian Lindner nimmt auf diese roten Linien der anderen keine Rücksicht. Im Gegenteil, der übertritt die Kilometer weit. Ja? Also ich hatte das im Einspieler und danach ja genannt. Also zum Beispiel Kohleausstieg, ja, oder KTF aufzulösen. Das ist für einen grünen Wirtschaftsminister sowas von No-Go, sowas von weit hinter den roten Linien. Das ist was ganz anderes. Und das Ziel von Lindner ist mit dem Papier, die Ampel zu spalten, die Ampel zu beenden. Und Robert Habecks Ziel ist eher, wie kann man aus der Ampel noch das meiste rausholen. Deswegen sind die beiden Papiere auch nicht, also gar nicht miteinander vergleichbar. Trotzdem glaube ich natürlich, also das Mindestziel von Lindner ist, Wahlkampf jetzt schon zu machen, ja, für FDP-Positionen. Das mal mindestens mit diesem 18-seitigen Papier. Und jetzt schon zu signalisieren, man steht wieder für anderes, da kann man im Wahlkampf sich eine ganze Zeit drauf besinnen, so das ging mit der Ampel nicht, aber das wollen wir. Und natürlich ist aber auch womöglich das Ziel eben, naja, die anderen hinter ihre roten Linien zu drängen, hohe Hürden aufzubauen, damit die Ampelkoalition eben bricht. Und Lindner immer da sagen kann, ja, also für uns ging es um Inhalte, die waren offensichtlich nicht mehr umsetzbar und deswegen streiten wir jetzt für eine neue Koalition und bitten um ein neues Mandat der Bürger.
Ist das bösartig, wenn sowas in Umlauf gebracht wird?
Nein, aber das ist eine Form von Umgang in Berlin-Mitte, von der ich annehme, dass Millionen Menschen in Deutschland das Vertrauen verlieren, sowohl in die Medien als auch in die Politik, weil sie das Gefühl haben, die beschäftigen sich nur mit sich selbst, mit Gerüchten. Journalisten schreiben.
Stimmt.
Für Journalisten, wer hat das spannendste Gerücht anzubieten?
Echt ein guter Punkt, muss man eben einfach lassen.
Und ich glaube, dass darüber auch der Kontakt zum Publikum verloren geht. Und ich möchte mich daran jedenfalls nicht beteiligen, weil mein Anspruch ist, Sachfragen zu lösen. Und um das mal noch auf einer anderen Ebene zu sagen, Herr Feldenkirchen, meine Sorge gilt inzwischen auch unserer demokratischen Verfasstheit selbst. Denn wenn der Eindruck entsteht, dass demokratische Parteien des Zentrums der politischen Landschaft und journalistische Medien sich nur mit solchen Dingen selbst beschäftigen und vorbeireden, vorbeisenden, vorbeischreiben an dem, was wirklich wichtig ist. Also wo ist die wirtschaftliche Zukunft unseres Landes? Wie ist unser gesellschaftlicher Frieden? Was haben Menschen zu erwarten individuell für ihre Zukunft? Wenn das keine Rolle spielt, sondern nur die Karriere von Christian Lindner und ob der entlassen wird oder ob da Neuwahlspekulationen stattfinden. Ich jedenfalls halte das für gefährlich, weil die Menschen sich dann alternativen Medien und alternativen Parteien zuwenden.
Das wollen wir beide nicht.
So Sie haben es. Drei. Also sollten wir die Lage so ernst besprechen, wie sie ist.
Ich bleibe ernst. Sie haben drei Themenfelder, die Ihnen sehr, sehr wichtig sind, skizziert. Sie haben gleichzeitig von einem Herbst der Entscheidung gesprochen. Mhm. Wir haben über das Datum Ende November, bis dahin muss ein Haushalt stehen oder nicht, gesprochen. Ja. Sind Ihnen diese Themenfelder so wichtig, dass Sie, wenn Sie von den Partnern SPD und Grünen nicht genug entgegenkommen, spüren, dass Sie dann sagen, Leute, dann war es das auch? Weil
ich habe keinen diesbezüglichen Vorsatz, aber
Ich habe keinen Vorsatz, aber es könnte passieren.
Deutschland braucht eine Richtungsentscheidung. Ich bin inzwischen der Überzeugung, dass die Unsicherheit über die Grundanlage der Wirtschafts- und Finanzpolitik in den nächsten Jahren selbst ein Faktor für die Wachstumsschwäche ist, eine Ursache für die mangelhafte wirtschaftliche Dynamik in unserem Land. Denn wenn Unsicherheit besteht hinsichtlich der langfristigen Rahmenbedingungen, was werden Unternehmen und auch private Haushalte tun? Abwarten. Die werden abwarten mit ihren persönlichen Entscheidungen und auch mit ihren Investitionsentscheidungen. Mhm. Und deshalb ist diese Beschreibung der weiteren Richtung, der Grundanlage der Wirtschafts- und Finanzpolitik wichtig. Hier gibt es, ich habe es schon angedeutet, zwei
Übrigens, guter Punkt, ne? Also Klarheit über die zukünftigen Rahmenbedingungen wäre sehr wichtig. Diese Klarheit will Lindner aber nicht geben, ja, denn was Lindner jetzt in seinem Papier vorschlägt, ist, alle Subventionen streichen, Klimaschutzverträge für die Industrie streichen, das heißt, über Energiepreise, eines der wichtigsten Themen, gäbe es dann keine Sicherheit, ja, Klimaschutz allein über den Emissionshandel, das heißt, über hohe Preise für CO2-Emissionen. Wie hoch die wann sein werden, weiß man aber nicht. Ja, das wird dann eben an diesem Markt entschieden. Genau das schafft eben keine Planungssicherheit und widerspricht dem, was Christian Lindner da eigentlich richtigerweise gesagt hat. Und das Gleiche gilt natürlich für die Schuldenbremse. Ja, wenn deswegen immer Projekte wieder gekürzt werden, Stichwort Kaufprämie für E-Autos, ja, und nicht verstetigt werden, dass man nicht weiß, über die nächsten Jahre gibt es das und das, ja, oder über die nächsten Jahre werden die Investitionen sukzessiv gesteigert. Dann ist das alles irgendwie, also kleine Wunderkerzen, die man anzündet, die direkt wieder verbrennen. Damit schafft man keine Sicherheit und damit kriegt man noch die Wirtschaft nicht aus der Krise.
Denkschulen. Die eine Denkschule ist die, dass wir sehr hohe öffentliche Defizite, also Schulden, in Kauf nehmen müssen, um dann Subventionen zu zahlen an die Industrie. Und die andere Denkschule, der ich angehöre, das hat also nichts mit Opposition in der Regierung zu tun, sondern es sind einfach zwei unterschiedliche Denkschulen, die es gibt. Die andere Denkschule sagt, wir müssen in der Breite die Rahmenbedingungen verbessern, offen sein für auch technologische Entwicklungen, die Politik nicht entscheiden sollte, auch nicht.
Lustigerweise, technologische Entwicklung und Energieangebot und Versorgung in Deutschland. Lindner hat in seinem Papier auch mal wieder vorgeschlagen, ja, erstmal alle Förderungen für erneuerbare Energien zu streichen, gleichzeitig aber Fracking in Deutschland zu erlauben. Ja, entgegen eines breiten Konsenses unter Umweltexperten, dass das fatale Folgen hätte.
Nicht vorhersehen.
Und auch gar kein realistisches Geschäftsmodell sein kann, weil die Vorkommen gar nicht so groß sind und die ganzen Bohrungen, die man dafür machen müsste, die ganze Infrastruktur, die man dafür aufziehen müsste, das sich nicht lohnt, wenn man irgendwie das Zeug nur 10, 15 Jahre aus dem Boden holt.
Sehen kann und deshalb bei Steuer, bei Bürokratie, bei Energiekosten, beim Arbeitsmarkt, bei der Digitalisierung in der Breite für alle Rahmenbedingungen verbessern, sodass sich dann die zukünftige Wirtschaftsstruktur im Ideenwettbewerb ausprägt. Das Modell hat einen Namen, das heißt soziale Marktwirtschaft. Und da müssen wir eine Richtungsentscheidung treffen. Das ist dringlich geworden.
Mhm. Das ist, glaube ich, auch allen drei Ampelpartnern klar, dass
auch Unternehmenssteuersenkungen verpuffen übrigens, wenn die Wirtschaft keine Aufträge hat und wenn die Rahmenbedingungen weiter so unsicher sind. Ja, er will jetzt den Körperschaftssteuersatz um 2% im ersten Schritt reduzieren und den Soli, den Solidaritätszuschlag, den nur zur Hälfte Unternehmen zahlen, Personen, Gesellschaften und zur anderen Hälfte eben Einkommensbezieher, und zwar diejenigen mit den 10% höchsten Einkommen, 90% zahlen ihn nicht mehr. Und der Soli ist übrigens krass konzentriert. 60% des Soli-Aufkommens kommen von denjenigen Top 1% mit den höchsten Einkommen. Die würden also entlastet. Und diese Unternehmenssteuersenkungen, die das ja de facto sind, ja, also Steuersenkungen für Gutverdiener und Konzerne, die verpuffen, wenn die Auftragsbücher leer sind, wenn Unsicherheit herrscht. Und wenn wir auf die Unternehmenssteuersenkungen schauen, die es 2001 oder 2008 beispielsweise gab, ja, da sehen wir keinen Effekt, dass die Investitionsquote nach oben gegangen ist, sondern es ist allein, hat es zu höheren Profiten geführt. Ich habe das auch im Geld für die Welt Newsletter mal beschrieben. Und zwar hier, Steuern runter für Unternehmen, das spricht dagegen. Und wir können uns dann nur mal die Quote angucken. Entwicklung der Bruttoanlageinvestitionen in Prozent des Bruttoinlandsproduktes. Und hier sehen wir eine Steuerreform 2001. Was ist danach passiert? Investitionsquote runtergegangen. Und eine Steuerreform 2008, Investitionsquote runtergegangen. Wer darauf guckt, ja, nur allein dieser Graph, und sagt, oh, wir müssen die Steuersätze senken, damit die Unternehmen mehr investieren, ja, der hat es mit der Empirie ganz, ganz schwer. Jetzt weiß ich, Christian Lindner ist die Empirie egal, ja, wie ist immer sein Satz? An solche Studien glaube ich nicht. Ja, würde er wahrscheinlich auch hierzu sagen.
Dass es wirtschaftlich so nicht weitergehen kann, dass sich etwas verändern muss. Ja. Nur haben wir jetzt sehr, sehr verstörende Signale. Ich sage das jetzt auch aus Sicht von Bürgerinnen und Bürgern. Da gibt es einen Wirtschaftsminister, der legt seinen Deutschlandplan vor. Dann gibt es einen Bundeskanzler, der lädt zum Gipfel ins Kanzleramt ein. Dann gibt es einen Finanzminister, der lädt zu einer etwas anders gearteten Wirtschaftsgipfel in die FDP-Fraktion ein. Hat der Bürger nicht ein Anrecht zu sagen, gerade in schwierigen Zeiten, Unternehmen wie auch Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, ich erwarte mir eine Bundesregierung, wo nicht jeder sein eigenes Konzept macht, sondern eine konzertierte Aktion, wo alle drei Parteien, alle drei Spitzenvertreter der Parteien einen gemeinsamen Gipfel oder einen gemeinsamen Plan vorlegen.
Die Art und Weise, wie die Regierung sich gegenwärtig präsentiert und auch die nicht geklärte Grundrichtung, beides entspricht nicht meinem Selbstanspruch an Regierungshandeln.
Wie kommt es dann trotzdem dazu, dass Sie diesen Ansprüchen nicht gerecht werden als Kollektiv?
Ich werde nicht mit dem Finger auf andere zeigen.
Natürlich nicht, ja. Christian Lindner hat vor, was war das, einer Woche oder zwei, als die Steuerschätzung bekannt wurde, noch ja diesen Satz in der Tagesschau gesagt, bei den Tagesthemen war es, die Finanzpolitik kann nicht korrigieren, was die Wirtschaftspolitik vergeigt. Heißt, ich kann nicht korrigieren, was Robert Habeck vergeigt. Ja, das zum Thema, ich zeige nicht mit Finger auf andere. Und auch jetzt, als dieses 18-seitige Papier öffentlich wurde, hat Christian Lindner sich ja echauffiert. Wie kann das denn sein, dass das jetzt da öffentlich wird? Das sei ja nur für interne Beratungen gewesen, nur für einen kleinen Kreis. Ja, ist ja Indiskretion. Das hat er alles in der E-Mail an dann Parteifreunde geschrieben, nur wir wissen alle, das ist natürlich ein Schauspiel, natürlich ist das für die Öffentlichkeit gedacht, natürlich will Christian Lindner darüber reden, ja. Hier spielt er jetzt natürlich auch das Spiel so ein bisschen weiter nach dem Motto, er hätte zwar Vorschläge gemacht, aber er sei ja ganz staatstragend, ihm ginge es nur um Sachfragen. Nein, natürlich nicht, natürlich will er diese Shitshow, will er diese Schlammschlacht spielen, nur er will eben nicht so tun, als würde er selber werfen, ja, sondern mit Schlamm werfen und sich selber die Hände schmutzig machen, sondern das immer von außen anhetzen, ja. Also Stratege, wie er ist. Nur, wir lassen uns davon natürlich nicht verkackeiern. Natürlich will er diese Schlammschlacht, natürlich ist das Papier für die Öffentlichkeit gedacht und natürlich soll darüber gesprochen werden.
Und werde auch jetzt keine öffentlichen Anklagen erheben, wer jetzt nun wann was öffentlich gemacht hat und wer ohne wen zu irgendwelchen Gipfeln eingeladen hat. Der Zustand, wie er jetzt ist, kann so nicht bleiben.
Ja. Sondern Sie haben es Hammer genannt selber, ne?
Na, Hammer habe ich genannt, dass der Wirtschaftsminister dieses Landes ein Papier öffentlich macht, mit dem er eine komplett andere genau. Wirtschafts- und Finanzpolitik
will. Und wovon Sie vorher offenbar nichts wussten.
Wovon ich nichts wusste, aber ich bin jetzt keine Heulsuse, dass ich da jetzt in mein Kopfkissen weine, wenn der Wirtschaftsminister seine Ideen öffentlich vorstellt.
Lustig, dass er ihn auch nie mit Namen nennt.
Aber er hat damit eins öffentlich unterstrichen. Es gibt gegenwärtig keine geklärte Regierungslinie in den Grundfragen unserer Wirtschaftspolitik.
Das ist schlecht.
Und das kann deshalb nicht so bleiben.
Dabei, ne, Christian Lindner tut jetzt so, als wäre das so meilenweit an dem vorbei, was für die FDP möglich wäre. Also, Sondervermögen hat die FDP schon mal gemacht für die Bundeswehr. Selbst der Bundesverband der Industrie fordert ein Sondervermögen für die Industrie. Selbst arbeitgebernahe Wirtschaftsinstitute fordern ein solches Sondervermögen für Infrastrukturinvestitionen. So, also, dass das jetzt für Christian Lindner so gar nicht geht, ne, ist Quatsch. Das nicht zu vergleichen mit KTF auflösen und Kohleausstieg nach hinten schieben und Heizgesetz nach hinten schieben. Ne? Qualitativ zwei völlig verschiedene Paar Schuhe. Und in dem Papier von Christian Lindner ist wirklich nichts, was Verhandlungen ermöglicht. Also will sagen, da ist nichts, wo Habeck, Scholz und Lindner sich drüber beugen können und sagen, ja okay, da sind ein paar Teile drin, die gehen nicht. Ja, aber da ist ein Großteil, der geht schon. So, das gibt es in dem Papier nicht von Lindner, aber in dem Papier von Habeck. Ne, wenn es zum Beispiel um Fachkräfteeinwanderung geht, wenn es beispielsweise um Bürokratieabbau geht, wenn es um das Lieferkettengesetz geht, auch da ist Robert Habeck hier auf die FDP zugegangen. Also, das Papier von Lindner ist viel, 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 viel mehr Provokation als das von Robert Habeck, auch wenn Lindner es ja anders darstellt, ja. Er tut jetzt so, als wäre er gezwungen worden, dadurch, dass Robert Habeck ihn so überrumpelt habe mit diesem Paket, was ja irgendwie auch die Ampellinie völlig demaskiert und in Frage stellt, dazu auch mal was zu sagen und aufzuschreiben. Nee, also so ist es natürlich nicht. Ja.
Bundeskanzler hat dann zu einem Gipfel mit der Industrie eingeladen. Das ist nicht nur sein Recht, sondern das ist auch richtig, weil die Industrie ja einen wichtigen Standortfaktor in unserem Land ausmacht.
Von dem wussten sie nichts. Im Vorhinein?
Eine Stunde vor der Regierungserklärung, wo er es öffentlich gemacht hat, hat er Herrn Habeck und mich ins Bild gesetzt.
Bisschen spät, würde ich sagen.
Also insofern bin ich nicht überrascht worden über die Äußerung in der Regierungserklärung, in den Medien. Aber einen weiteren Vorlauf gab es nicht. Aber das kritisiere ich nicht. Das ist das Recht und es ist auch richtig, mit der Industrie zu sprechen. Aber es wird nur eine gemeinsame Regierungslinie geben, wenn alle drei Partner, also alle drei die Regierung tragenden Parteien und Fraktionen zustimmen. Es könnte ratsam sein, auch den Wirtschafts- und Finanzminister einzubinden, wenn es um Grundfragen der Wirtschafts- und Finanzpolitik geht.
Es könnte ratsam sein.
Alle Richtlinienkompetenz hin oder her sind ja auch Fachleute in den Ministerien, die was beitragen könnten. Ich will auch schon sagen,
apropos Fachleute in den Ministerien, wusstet ihr eigentlich, dass Werner Gatzer, der 3 Jahrzehnte im Finanzministerium Bundesbeamter war, der Chefbeamte quasi war, der Mann für den Haushalt, sowohl bei Schäuble, bei Altmaier, bei Scholz und bei Lindner, dass der, Lindner hat ihn ja zuletzt entlassen, weil er angeblich verantwortlich gewesen sein soll für diese Schlappe in Karlsruhe, für diese das Konstrukt, 60 Milliarden in den Klimafonds zu übertragen aus Corona-Mitteln, dass der die Seiten gewechselt hat, dass der sein Kontaktbuch jetzt vergoldet als Lobbyist bei dem Beratungsunternehmen Berlin Global Advisors, eine Lobbytruppe. Ja, so ist es. Weiterhin ist er allerdings im Aufsichtsrat der Bahn. Nett, ne? Schöne Geschichten aus dem Paulanergarten.
Dass ich es schon für legitim auch halte, dass die Fraktion der FDP im Bundestag sich dann mit Mittelstand und Handwerk trifft, auch mit dem Handel, mit Start-ups, weil die machen auch die deutsche Wirtschaft aus, die freie Berufe.
Aber Ihnen ist auch als Profi im Umgang mit Medien schon bewusst, dass das dann interpretiert wird und so aussieht, als würde Lindner etwas beleidigt einen Gegengipfel machen oder einen Zweitgipfel.
Das beleidigt ist dann der Spin, den der Spiegel dahin stellt.
Nehme ich zurück.
Weil der Spiegel ja versucht, dann immer Charakterstudien zu machen und das Ganze so ein bisschen noch hämisch zu begleiten.
Schatz feiert gegen den Spiegel.
Aber dass der Eindruck entsteht.
Also da will ich Ihnen aber mal sagen, wenn mein Kanzler sowas macht, ohne mich als Finanz- oder Wirtschaftsminister vorab zu informieren, ich glaube, dann wäre ich auch ein bisschen beleidigt. Das nur mal,
das so unterscheidet,
ist jetzt gar nichts Schlimmes.
Das unterscheidet uns beide aber, weil ich da charakterlich anders aufgestellt bin als Sie. Ich habe damit kein Problem, wenn er das macht. Ich bin da weder beleidigt, noch betroffen, noch enttäuscht.
Er ist ja Staatsmann, der Herr Lindner. Natürlich geht das an ihm vorbei, na klar.
Sondern ich nehme es zur Kenntnis und ziehe meine Schlussfolgerungen. Eine Schlussfolgerung ist, es kann nicht sein, dass in Deutschland 75% der Wirtschaft den Eindruck hat, es wird nur mit einem Teil von ihr gesprochen. Und deshalb war es notwendig, nicht im Konflikt, aber komplementär, auch Mittelstand, Handwerk, den freien Berufen und anderen Gehör zu schenken. Es ist ja nicht so, dass man nicht fortwährend miteinander sprechen würde. Aber jetzt im Herbst noch mal eine aktualisierte Stellungnahme zu erhalten, wie ist die Lage? Übrigens auch Vorschläge einmal zu prüfen im Gespräch. Wir haben Vorschläge gemacht, was aus unserer Sicht jetzt getan werden sollte, um dann zu hören, wie wird das aus der Praxis bewertet. Ich finde das genauso legitim.
Okay, nur damit die Zuschauerinnen und Zuschauer folgen können.
Komischerweise erzählt Christian Lindner nie Vorschläge für seine Reformen bei den Betroffenen, wenn es zum Beispiel um Kürzungen bei Arbeitslosen oder bei Geflüchteten geht. Und komischerweise auch nie, wenn es um Arbeitnehmer geht. Denn er hat ja unter anderem das Tariftreuegesetz in seinem Papier gefordert, zu blockieren, komplett sein zu lassen. Das Entgelttransparenzgesetz beispielsweise, Arbeitgeberzuschläge für Familienzeit. Also ja, alles, was gegen Arbeitnehmer und Gewerkschaften gerichtet ist, findet er nicht so dolle. Das zum Thema, man muss auf die ganze Wirtschaft hören. Ne? Mhm.
Diesem ersten Kanzlergipfel hat er dann zu einem zweiten am 15. November eingeladen. Und jetzt erfuhr man, dass Sie und Ihr Fraktionschef Christian Dürr für nächsten Montag wiederum den nächsten FDP-Gipfel mit Vertretern der Wirtschaftsverbände. Nochmal, wie lange geht das weiter, diese Parallelstruktur von eigentlich sinnvollen Veranstaltungen, die aber offenkundig kein Gemeinschaftswerk sind?
Nun, die FDP macht nur eine weitere Veranstaltung. Der Bundeskanzler hat ja, wenn ich es richtig sehe, über den Regierungssprecher ausrichten lassen, dass er noch zwei weitere Gipfel in diesem Format beabsichtigt.
Das hat er Ihnen auch nicht persönlich gesagt?
Nee, das hat er mir nicht persönlich gesagt, aber das muss er auch nicht.
Okay.
Das muss er nicht, sondern das macht er so. Bezogen auf die FDP kann ich sagen, wir haben nur eine weitere Veranstaltung geplant. Warum gibt es sie? Wir haben einen relativ kleinen Kreis gehabt, jetzt mit Arbeitgebern, Handwerk, DIHK, den freien Berufen. Die Bandbreite ist aber größer. Und viele Verbände haben sich bei uns gemeldet und haben gesagt, wir möchten auch gerne etwas beitragen, wir möchten euch auch gerne eine Perspektive vermitteln. Und so erklärt sich, dass es eine zweite Veranstaltung gibt, auch in einem größeren Kreis von Verbänden, die beim ersten Mal nicht dabei waren, weil wir unsererseits ja nicht den Eindruck erwecken wollen, wir würden nur selektiv mit der deutschen Wirtschaft sprechen. Wir wollen mit allen sprechen, weil das ja auch unser politischer Ansatz ist.
Also allen Arbeitgebern.
Ich komme nochmal auf den Aspekt von eben im Gespräch zurück. Unser Zugang ist ja für alle die Rahmenbedingungen verbessern und nicht nur für einige, weil wir alle in einem Boot sitzen und wirtschaftliche Dynamik kommt aus der Breite der Volkswirtschaft und nicht exklusiv nur von der Industrie.
Mhm. Sie haben neulich über Robert Habeck.
Man wundert sich dann, warum bei seinen Vorschlägen Kaufkraft von denen genommen wird, die jeden Euro, den sie bekommen, wieder in die Geschäfte tragen. Das gilt für Rentner, das gilt für Geflüchtete, das gilt für Bürgergeldbezieher. Den allen will er ja die Leistungen kürzen. Beim Bürgergeld übrigens mit einer verfassungsmäßigen Änderung, in dem der Bestandsschutz ja, rauskommt als Klausel, damit er genauso wie bei Asylgeldern dann die Leistungen, die Regelsätze sogar kürzen kann um rund 20 Euro. Aber wenn man Lindners Papier mal zu Ende denkt, sind das fast 10 Milliarden Euro, die er an Kaufkraft, an Nachfrage, an Einkommen bei denjenigen wegnimmt, die jeden Euro wieder in die Geschäfte tragen, um ihn dann denen zu geben, den Konzernen und Gutverdienern, die entweder viel davon sparen oder es eben, weil die Rahmenbedingungen so unsicher sind und weil die Wirtschaft nicht läuft, im Fall der Konzerne an Dividenden ausschütten oder wiederum auch sparen, denn die Unternehmen haben eine so hohe Barreserve wie seit 15 Jahren nicht mehr. 20% der Wirtschaftsleistung auf der hohen Kante liegen, weil die das Pulver trocken halten. Insofern, dumme Idee. Makroökonomisch nicht zu Ende gedacht. Vor allem, weil das alles ein Nullsummenspiel ist, ja. Also, was er an Steuersenkungen fordert, wird mit Kürzungen gegenfinanziert. Netto heißt das, ist nur eine Umverteilung von Impulsen. Ist jetzt nicht so, dass er neue Schulden vorschlägt, sondern Gutverdiener und Konzerne haben dann mehr Geld. Geringverdiener, Arbeitslose, Geflüchtete weniger, weil die Sparquoten bei den einen aber höher sind, sorgt das dafür, dass netto sogar ein negativer Nachfrageimpuls für die Wirtschaft entsteht, obwohl wir ja Konsumkrise haben, obwohl es an Nachfrage fehlt, obwohl die Arbeitslosigkeit steigt. Insofern echt eine doofe Idee. Und Leidtragende sind übrigens auch die Kommunen, ja, denn er will zum Beispiel auch, dass die Kommunen wieder einen größeren Teil bei den Kosten der Unterkunft tragen. Seit Corona übernimmt der Bund 75%, also Wohnkosten und Heizkosten für Arbeitslose. Das will er wieder auf die Kommunen runterdrücken, die sind aber ohnehin finanziell belastet. Die Altschuldenlösung im Koalitionsvertrag kommt nicht, die Entlastung hat Lindner nicht hingekriegt, dafür jetzt aber neue Belastungen und das ist vor allem für Kommunen bitter, die vom Strukturwandel betroffen sind, die hohe Arbeitslosigkeit haben und die ja insbesondere deshalb haben, weil auf Bundesebene nichts gegen diese Krise getan wird. Ja? Die sind also auch Leidtragende davon. Und auch das sorgt für Vertrauensverlust in staatliche Institutionen. Wenn dann deshalb Schwimmbäder geschlossen werden, wenn dann Bibliotheken dicht machen, wenn dann irgendwie Schulen keinen Hausmeister mehr haben und allerlei solche Dinge.
Habecks Investitionspläne, den berühmten oder berüchtigten Deutschlandfonds gesagt, die Finanzpolitik kann nicht reparieren, was die Wirtschaftspolitik versäumt. Und weiter haben sie über Habecks Vorschläge gesagt, sie zeigten konzeptionelle Hilflosigkeit. In der Sache haben sie sicherlich ihre Punkte, aber ist das die richtige Tonlage unter Partnern?
Das ist das, was gesagt werden muss. Zum einen, was die Frage angeht, dass die Finanzpolitik nicht korrigieren kann, was die Wirtschaftspolitik versäumt. Das hat sich jetzt gar nicht auf die Vorschläge von Herrn Habeck bezogen, sondern auf die Lage des Landes. Den Satz habe ich ja geäußert im Zusammenhang mit der Steuerschätzung. Denn unsere wirtschaftliche Schwäche kommt jetzt bei den Staatseinnahmen an. Und insofern kann die Finanzpolitik jetzt nicht Geld herbeizaubern. Durch Schuldenbremse, europäische Regeln, den Verzicht auf Steuererhöhungen sehen wir ja unsere Einnahmelage limitiert. Und deshalb muss jetzt die weitere Verbesserung der Finanzsituation des Staates erfolgen über mehr wirtschaftliche Dynamik, über Wachstum, über Beschäftigung in unserem Land.
Die Wahrheit ist natürlich eine andere, ne? Und zwar genau andersrum. Der Wirtschaftsminister kann keine vernünftige Wirtschaftspolitik machen, wenn er kein Geld hat. Und wenn kein Geld ausgegeben wird, ja, dann sinkt natürlich auch in einer wirtschaftlichen Krise, vor allem wo der Staat Nachfragelücken füllen muss, auch die Steuereinnahmen, wenn, naja, die Wirtschaft eben stagniert. Insofern billiger Move von Christian Lindner, sich völlig frei zu sprechen davon, dass die Finanzpolitik, ja, Steuern und Ausgaben des Staates eine Wirkung haben auf die Konjunktur.
Bei der anderen Frage
konzeptionelle Hilflosigkeit
muss ich wirklich mein Bedauern äußern, dass nicht die Schlussfolgerungen gezogen worden sind aus gescheiterten Versuchen. Intel war der Versuch, mit öffentlichem Geld, mit Subventionen auf Pump wirtschaftliche Entwicklung anzuschieben. Und im Fall Intel, auch im Fall Wolfspeed, ist das ja offensichtlich nicht gelungen. Und dann auf Intel, was nicht funktioniert, zu reagieren mit Intel zum Quadrat, wenn ich das mal so nennen darf, das ist für mich nicht die richtige Schlussfolgerung, sondern dann müsste man konzeptionell neu denken, denn sonst wirkt es leider hilflos.
Und apropos hilflos, ja, nun mal so, Christian Lindner hat sich dafür eingesetzt, dass der Flugtaxi-Hersteller Lilium eine fette Bürgschaft vom Staat bekommt. Und obwohl er gegen Intel ist, ja, da ist er dagegen, beim Flugtaxi-Hersteller ist er dafür. Jetzt ist es aber so, Lilium hat Insolvenz beantragt, Intel nicht. Ja? Also auch das könnte man natürlich Christian Lindner jetzt vorhalten. Ich finde es in beiden Fällen Quatsch, ja, von Subventionen oder Bürgschaften bei Einzelunternehmen auf die gesamte Wirtschaftspolitik zu schließen. Wir können ja mal gucken, wie es zum Beispiel jetzt bei der Meyer-Werft läuft, ja, ob die wieder auf die Beine kommt. Nur Christian Lindner muss eben auch beantworten, wie würde man denn so eine Riesenansiedlung wie von Intel oder Wolfspeed, wo dann, die ist ja vor allem dann im Osten wäre die gewesen, ja, wo die super dringend notwendig wäre, wo dann Industriejobs hinkommen, wie man die hinbekäme ohne so eine Subvention. Ja, wenn die jetzt sogar mit Subvention sagen, ah, wir können es gerade nicht, weil wirtschaftlich schwierige Lage, wie wäre das denn ohne Subvention möglich gewesen? Die Antwort bleibt da allerdings schuldig.
Sagen Sie dem Kabinettskollegen das auch so klar, offen, wie Sie es mir jetzt sagen, oder über Medien?
Davon dürfen Sie ausgehen.
Und wie reagiert er dann?
Er hat ja auch seine Vorträge.
Also das Tischtuch zwischen Habeck und Lindner ist durch. Ne, machen wir uns nichts vor. Lindner will ihn ja, meidet ja sogar, ihn mit Namen anzusprechen. Er kackt ihn öffentlich an. So, das ist ein Unding. Lindner will auch über Habeck die Provokation und den Bruch erreichen. Das merkt man auch hier, weil dem Kanzler sieht er viel mehr nach als dem Wirtschaftsminister Habeck. Ja, bei Scholz-Gipfel sagt er, ja, ist okay, muss er mich auch nicht informieren, alles gut. Und bei Habecks Papier, Ja, das, da echauffiert er sich dann und findet das ganz fürchterlich. Also zweierlei Maß. Und ich erinnere mich noch, also 22 beispielsweise haben Lindner und Habeck duzend vor der Presse gestanden und gemeinsame Pakete beschlossen und verkündet dort und sich gegenseitig die Bälle zugespielt. Da war noch wirklich viel, viel bessere Stimmung. Jetzt ist es endgültig zwischen denen vorbei. Ja, kein Wunder. Wir schauen jetzt aber nochmal auf eine andere Stelle im Interview. Und zwar geht es da um die Schuldenbremse. Wir erinnern uns, Christian Lindner wollte ja über Sachfragen reden. Also reden wir mal über die Schuldenbremse als Sachthema.
Robert Habeck klagte kürzlich auf dem Arbeitgebertag, Investitionen für die Wirtschaft seien derzeit nicht möglich. Zitat, wir rechnen pingelig klein, was wir ausgeben dürfen, damit am Ende des Jahres die schwarze Null steht.
Das hat er gesagt?
Ja.
Wir haben doch gar keine schwarze Null, wir machen doch 50 Milliarden Euro Schulden.
Sind Sie pingelig, wollte ich erst mal fragen.
Nein, aber das Zitat kann nicht authentisch sein, weil wir machen Schulden. 50 Milliarden Euro Schulden. Also wir haben gar keine schwarze Null. Mhm. Im Übrigen haben wir Investitionen auf einem Rekordniveau.
Christian Lindner hat recht. Es ist wirklich unerträglich, dass auch die Journalisten immer noch schwarze Null und Schuldenbremse gleichsetzen. Das ist so ungenau. Weil, er hat recht, da liegen 50 Milliarden, sogar mehr als 50 Milliarden dazwischen, wie 53 oder so werden es am Ende sein. Also, man muss schon Rücksicht darauf nehmen. Und Christian Lindner ist gegen die schwarze Null. Er ist seit spätestens 2020 gegen die schwarze Null. Er hat sich sogar dagegen positioniert. Auch dazu gibt es übrigens einen Artikel. Darum sollten Linke, man könnte es auch ausweiten, auf alle schwarze Null und Schuldenbremse unterscheiden können und was genau die Unterschiede sind und auch wie Lindners Position sich verändert hat. Hier erklärt auch den Artikel, packe ich euch nochmal in die Videobeschreibung.
Wir haben aber zwei Probleme. Das erste Problem ist, dass private Investitionen in unserem Land fehlen. Warum? Unklare Rahmenbedingungen. Und in Deutschland lohnt es sich einfach nicht. Der Standort ist zu teuer, weshalb im Ausland investiert wird oder jedenfalls ausländische Direktinvestitionen nicht nach Deutschland fließen.
Naja, also die privaten Investitionen sind wieder auf dem Niveau von 2019. Ist ja nicht so, dass nicht investiert wird. Sie könnten natürlich höher sein. In Frankreich und USA sind sie schon höher. Was der Unterschied? USA und Frankreich haben mit höheren Defiziten und Konjunkturpaketen die Wirtschaft wieder angekurbelt. Das Bruttoinlandsprodukt ist schon längst wieder gewachsen. Die Auftragsbücher der Unternehmen sind voller. Es gibt Zuversicht, Möglichkeiten, neue Maschinen zu kaufen, mehr zu verkaufen, mehr Geld zu verdienen, meinetwegen auch dann mehr an Dividenden auszuschütten. Aber diese Möglichkeit, diese Hoffnung gibt es dort wieder. Die fehlt hier. Jetzt so zu tun, aha, alles so teuer und Deutschland lohnt generell sich nicht mehr für gar keinen Quatsch.
Das andere Wort dafür ist, wir haben mangelnde Wettbewerbsfähigkeit. Und wenn ein Standort nicht wettbewerbsfähig ist, die zukünftige Entwicklung nicht kalkulierbar ist, dann bleiben private Investitionen aus.
Auch das ist falsch. Ne? Deutschland ist wettbewerbsfähig. Das sieht man makroökonomisch an dem wichtigsten Indikator dafür, nämlich die Außenhandelsbilanz, ja, und die Leistungsbilanz. Und die ist für Deutschland so krass wie für kaum ein anderes Land, nämlich Deutschland hat einen riesigen Exportüberschuss. Das ist Ausdruck dessen, dass das Ausland mehr von uns einkauft, als wir von dort kaufen. Ergo, die deutsche Wirtschaft international wettbewerbsfähig ist. Ja, noch immer. Übrigens, Lindner pocht ja mal so auf die europäischen Regeln. Der deutsche Exportüberschuss ist mit über 6% gegen die Regeln der EU, nämlich maximal 6% erlaubt. Und da spricht er aber nie darüber.
Das müssen wir ändern. Und das Zweite ist, wir haben öffentliche Haushalte, die sehr stark konsumgeprägt sind, sehr stark vergangenheitsorientiert. Was bedeutet das? Wir haben sehr hohe und wachsende Sozialausgaben und wir haben eine relativ hohe
Ja, wie kommt das, ne? Wenn die Arbeitslosigkeit steigt, wie können denn dann die Sozialausgaben steigen? Man fragt sich, Herr Lindner, ne? Wer hat denn eigentlich Einfluss auf die Arbeitslosigkeit, auf die Arbeitslosenquote? Vielleicht der Finanzminister mit seiner Finanzpolitik?
Zinslast. Wenn wir nicht so viel Geld ausgeben müssten für Zinsen und wenn unser Sozialstaat treffsicherer ist, also wenn er mehr Menschen der Situation der Unterstützung in den Arbeitsmarkt zurückbringen oder erstmals bringen würde, dann würden Milliardenmittel frei werden, die wir zusätzlich für die Modernisierung unseres Landes einsetzen müssen. Und deshalb ist mein Vorschlag, dass wir dafür sorgen, dass die Staatsverschuldung nicht immer weiter steigt, damit wir statt in Zinsen das Geld zu geben, es investieren. Und dass wir im Haushalt Schritt für Schritt stärker umschichten, also aus dem Konsumbereich durch auch eine fordernde Arbeitsmarktpolitik, durch eine kontrollierte Einwanderungspolitik Mittel freisetzen für den investiven Bereich.
Es gibt Ökonomen, die
Auch das, sorry, ist falsch. Ja? Also der Hebel, die Zinskosten zu reduzieren, indem man den Schuldenstand reduziert, ist so klein, denn auf neue Schulden zahlt der Bund 2% im Moment. Auf die Schulden durch die Zinskosten auf die Gesamtschulden gerechnet, liegen noch deutlich, deutlich darunter. Und selbst wenn man jetzt sagt, wir reduzieren den Schuldenstand um 100 Milliarden, dann müsste Christian Lindner ja 100 Milliarden Euro mehr aus der Wirtschaft rausziehen über Steuern, als er über Ausgaben reingibt, die Privatwirtschaft also 100 Milliarden Euro ärmer machen, um dann damit eben einen kleinen Bruchteil, 1-2% an Zinskosten davon zu sparen, also 1 oder 2 Milliarden. 100 Milliarden Euro macht er die Privatwirtschaft ärmer, um 1 oder 2 Milliarden dann damit an Zinskosten im Haushalt zu sparen. Das ist eine dumme Rechnung, ja. Es ist nicht so, dass die Zinskosten den deutschen Staatshaushalt auffressen, sondern nicht so, dass sie im schwarzen Loch landen, denn die gehen ja an die Anleihehalter, an Rentenfonds, an Versicherungen, an Banken, an die EZB, an reiche private Anleger, so, also auch an Lindner Klientel. Das ist wirklich hanebüchen, das immer so darauf zu verkürzen. Und die ganzen Kürzungen, die er sonst im Sozialbereich vorgeschlagen hat, fehlen 1:1 an Nachfrage, fehlen 1:1 dann an Umsätzen in den Geschäften, in den Innenstädten, in den Supermärkten. Auch das, ja, würde die Wirtschaft abwürgen.
Ziffern den Investitionsbedarf von Deutschland, damit es in den relevanten Bereichen, die auch Ihnen wichtig sind, so zukunftsfit wird, wie Sie sich das auch wünschen, skizzieren den auf bis zu 850 Milliarden Euro. Erste Frage, teilen Sie Zahlen in dieser Größenordnung? Und zweitens, ist es durch Ihre Rechnung, die Sie gerade aufgemacht haben, auch nur annähernd zu leisten, so viel Geld freizumachen für die Investitionen, die Ihnen auch wichtig sind?
Erstens, wir müssen von einem hohen dreistelligen Milliarden-Euro-Betrag ausgehen. Zweitens, jawohl, das ist leistbar, wenn wir die privaten Mittel mobilisieren, die wir brauchen. Der Investitionsbedarf in unserem Land, beispielsweise zur Erneuerung unserer Wirtschaftsstruktur, das ist ja ein Bedarf der privaten Seite. Das heißt, der Staat finanziert ja nicht neue Unternehmen, neue Maschinen, neue Technologien. Das muss ja von der privaten Seite finanziert
werden.
Wäre
jedenfalls besser.
Weil da, ja sicher, weil das ist unser Wirtschaftsmodell. Das heißt eben soziale Marktwirtschaft und nicht zentrale Staatsverwaltungswirtschaft. Der Staat kann nicht die Wirtschaft finanzieren, sondern eine erfolgreiche Wirtschaft finanziert unseren Staat. So ist die Aufgabenteilung. Und deshalb natürlich im Mix privater und öffentlicher Anteile sind die hohen dreistelligen Milliarden-Euro-Beträge, die wir an Investitionsvolumina haben, leistbar. Denn drittens...
Und das funktioniert unter Einhaltung der Schuldenbremse?
Denn drittens, das ist ja nichts, was jährlich läuft. Der Investitionsstau, den wir haben, der ist ja über Jahrzehnte aufgebaut worden. Mindestens im vergangenen Jahrzehnt ist viel zu wenig getan worden.
Sagen Sie da schon Dank an Angela Merkel?
Ja, das sage ich. Und deshalb werden wir auch nicht innerhalb von 1 oder 2 Jahren den Investitionsstau aufholen können. Warum nicht? Das ist nicht nur eine Frage, Herr Feldenkirchen, der mangelnden Mittel, sondern auch der Kapazitäten. Wenn man nur Geld auf den Tisch legt, ist ja noch nichts gebaut damit, sondern...
Man muss aber Geld auf den Tisch legen, damit sich die Kapazitäten entsprechend danach ausrechnen. Und dann kann man auch Jahr für Jahr das erhöhen, weil die Kapazität sich erhöht. Nur immer dann wieder kurzfristig Mittel zu streichen, Projekte zu streichen, weil Schuldenbremse, das sorgt nicht für mehr Kapazitäten.
Es braucht ja.
Und dann braucht man auch höhere Personalausgaben für den Staat, denn es muss ja Leute geben, die das planen, die das genehmigen und die das durchwinken.
Auch Zeit, dass eine Schiene, eine Straße gebaut wird. Dafür braucht man Menschen, Material, Maschinen und die sind nicht unbegrenzt vorhanden. Also insofern ist mein Bestreben, das jetzige Rekordniveau der Investitionen auf dieser Höhe dauerhaft zu verstetigen, vielleicht dauerhaft auch stetig zu erhöhen. Und das gelingt auch unter Einhaltung der Schuldenbremse.
Also, zum Schluss, zwei Sachen nochmal dazu. Erstens, sehr wichtig, Christian nennt eigentlich falsch, dass es hier um private Investitionen geht, denn Markus Feldenkirchen hat öffentliche Investitionen angesprochen. Der BDI hat 400 Milliarden an öffentlichen Investitionen gefordert, das Institut für Institut der deutschen Wirtschaft, IW, gemeinsam mit dem IMK, dem gewerkschaftsnahen Institut, haben 600 Milliarden für die nächsten 10 Jahre an zusätzlichen Investitionen gefordert. Aber da geht es um öffentliche Investitionen. Da geht es um Investitionen in Straße, in Schiene, in Stromnetze, all sowas, ja. Und das sind vor allem öffentliche Investitionen. Auch der Investitionsstau bundesweit ist hunderte Milliarden Euro schwer. Öffentlich. Die privaten, wenn es um Maschinen geht, etc., die kommen nochmal obendrauf, ja, die machen das Ganze nochmal größer. Und natürlich sind die allein in der Summe mehr als die öffentlichen. Ja, also wenn man es anguckt, Gesamtinvestitionen Deutschland, öffentlich zu privat, ist 90 zu 10, 15 zu 85, je nachdem, welches Jahr man sich rauspickt. Also die privaten deutlich größer als die öffentlichen. Nur hier ginge es jetzt um die öffentlichen. Ja, und das ist sehr, 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 sehr wichtig zu unterscheiden. Zweiter Punkt, Christian Lindner tut so, als würde er die Investitionssumme auf dem hohen Niveau verstetigen, ist aber nicht so. Wir gucken uns die Zahl dazu mal an. Und zwar haben wir hier den Finanzplan des Bundes und wir sehen hier Ausgaben für Investitionen, die sind im Jahr 25 bei 81 Milliarden. Wohlgemerkt ist davon allein 13 Milliarden die Aktienrente, ja, also die muss man eigentlich schon mal da abziehen. Deswegen ist der Vergleich 25 zu 23 auch kompletter Käse, ja. Also erstmal Inflationsbereinigung bitte durchführen und zweitens Aktienrente 13 Milliarden abziehen. Da sieht man schon, die Steigerung ist gar nicht so groß. Und zum Thema Verstetigung auf hohem Niveau sieht man hier nichts, denn 26 geht es schon wieder runter auf 77,5 Milliarden und 28 auf 70,9 Milliarden. Wohlgemerkt, obwohl da die Aktienrente 14 bzw. 15 Milliarden ausmacht. Also die Aktienrente als Teil der Investitionen steigt, aber die Investitionssumme insgesamt sinkt. Will sagen, von von stetig steigenden Investitionen kann nicht die Rede sein. Bis 28 muss man übrigens auch jedes Jahr nochmal 2% Inflation rausrechnen. Dann sind die 70,9 Milliarden, die 28 geplant sind, eben auch keine 70,9 mehr wie heute, sondern deutlich weniger. Und dann sieht man, die Investitionen, die geplant sind, werden deutlich zurückgehen wieder. Zumindest nach gegenwärtiger Finanzplanung, die Christian Lindner zu verantworten hat. Natürlich gibt es eine neue Regierung und das wird alles nochmal anders werden. Aber das ist ja das, auf das Christian Lindner sich jetzt beziehen und berufen kann. Alles andere wäre ja Unsinn. Ja, so viel zu Christian Lindners Spitzengespräch beim Spiegel und zum Streit in der Ampel. Ich möchte euch nochmal verweisen, im Geld für die Welt Newsletter habe ich das ganze Papier analysiert. Checkt das gerne nochmal aus. Mehr Provokation geht nicht, ist mein Fazit. Jetzt interessiert mich aber, was glaubt ihr? Hält die Ampel bis zum Ende oder zerbricht sie jetzt in den nächsten 4 Wochen über die Haushaltsberatungen? Schreibt es gerne unten in die Kommentare, lasst uns dort weiter diskutieren. Ansonsten, wenn euch das Video gefallen hat, Like da lassen, Abo da lassen, Glocke aktivieren, um kein Video mehr zu verpassen. Ich freue mich, wenn ihr nächstes Mal wieder einschaltet. Neue Videos gibt es hier immer dienstags, freitags und sonntags um 16 Uhr. Bis dahin, haltet die Ohren steif. Ciao, ciao.